Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Schön, dass ihr heute da seid. Ich möchte gerne heute mit euch weiter im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Schrift betrachten und darüber predigen, auch im Wissen, dass es heute ein Himmelfahrtsgottesdienst ist. Also das heißt, wir gedenken, so wie Lukas uns wunderbar hineingenommen hat, an das heilsgeschichtliche Ereignis, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir die Schrift aufschlagen, egal an welcher Stelle, wenn wir über verschiedene Ereignisse heilsgeschichtlich nachdenken, was Jesus getan hat, tut und tun wird, dann hat das alles miteinander zu tun. Es ist nicht so, es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur ein Christus, es gibt nur eine Wahrheit und das ändert sich nicht. Wenn wir heute an die Himmelfahrt Jesu darüber nachdenken und daran erinnern, dann ändert sich das nicht und sind nicht verschiedene Wahrheiten. Und da müssen wir sagen, okay, heute lassen wir mal das gerade beiseite, über was wir nachdenken, gucken uns mal das an. Es hat alles miteinander etwas zu tun, hat alles Auswirkungen aufeinander. Und so, auch wenn wir heute weiter in unserem sechsten Test im Johannesevangelium weitermachen über die Bruderliebe, so möchte ich euch heute aber zeigen, was hat das eben mit der Himmelfahrt zu tun. Wie hängen diese Dinge zusammen und vor allem, wie tröstlich ist diese Wahrheit, die wir auch hier darin finden. Von daher möchte ich euch bitten, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, den 1. Johannesbrief aufzuschlagen in Kapitel 3 und heute mit mir die Verse 19 bis 24 zu lesen. Das sind die nächsten Verse in diesem Test, in dem die Bruderliebe uns aufgezeigt wird und warum die Bruderliebe, also die Liebe zu den Geschwistern, ein Echtheitszeichen ist, dass man erkennen kann, dass wir Kinder Gottes sind und das ewige Leben haben. Also die Verse 19 bis 24 möchte ich euch vorlesen und so in diesen neuen Abschnitt oder in diesen weiteren Verse mit hineinnehmen und heute ein Stück weit hinführen und zusammen mit der Himmelfahrt Jesu verbinden. Ich lese ab Vers 19. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt, dass er durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ich möchte beten und bitte euch dazu, nochmal mit mir aufzustehen. Jesus Christus, das ist dein Evangelium, es ist die herrliche Wahrheit. Es ist tief und es bedarf deines Geistes, um diese Wahrheit zu begreifen, noch zu verstehen, wie all das zusammenhängt, dein Erlösungswerk. Es geht um dich, um das, was du vollbracht hast, was du tust und was du vollenden wirst. Und mein Gebet für heute, Herr, dass du selbst unser Lehrer heute bist, uns diese Wahrheit offenbarst, was es bedeutet, Herr, die Geschwister zu lieben, was es bedeutet, an dich zu glauben, was es bedeutet, deine Gebote zu halten und vor allem, wie es möglich ist, das zu tun. Bei all dem, Herr, aber soll diese Wahrheit dazu beitragen, dass wir wirklich unser Herz zur Ruhe bringen können, dass wir Frieden im Herzen haben, Freude im Herzen haben, im Wissen, dass wir deine Kinder Gottes sind. Auch dass diese Wahrheit oder diese Verse das in uns bestätigen und in uns festmachen. Herr, um dein Wirken und dein Reden bitte ich dich auch in diesem Morgen und danke dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, gehören zu diesem sechsten Test von den 10, die ich in diesem Brief ausgemacht habe, in denen es wirklich darum geht, uns diese Gewissheit zu schaffen und somit eine vollkommene Freude zu schenken, in der Gewissheit, dass wir eben Kinder Gottes sind. Und dieser Test, und ja, anhand dieses sechsten Tests soll eben uns gezeigt werden, dass wir Kinder Gottes sind. Warum? Weil wir die Brüder lieben, weil wir die Geschwister lieben, die lieben, die Gott auch liebt. Dieser Test zeigt uns, von welcher Liebe eben die Rede ist. Und das war so die Aufgabe in den letzten Predigten zu diesen Versen, es deutlich zu machen, von welcher Liebe hier die Rede ist und dass es hier um eine göttliche Liebe ist. Es ist nicht eine menschliche Liebe, von der hier die Rede ist, sondern eine göttliche Liebe. Die menschliche Liebe, die Gott ja geschaffen hat, diese Liebe hat verschiedene Aspekte und die hat in die Herzen der Menschen bzw. in den Menschen hineingelegt, als der Schöpfer Gott. Das gibt es verschiedene Formen, verschiedene Aspekte dieser Liebe und zu dieser Liebe, zu dieser natürlichen Liebe, zu dieser menschlichen Liebe, ist jeder in der Lage. Ob er gläubig ist, nicht gläubig ist, wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Das ist etwas, was Gott als Schöpfer in den Menschen hineingelegt hat. Von der Liebe, von der hier die Rede ist und diese Liebe zu den Geschwistern, hier reden wir oder sehen wir die göttliche Liebe. Das ist keine natürliche Liebe. Das heißt, diese Liebe, hier geht es nicht um reine Emotionen, hier geht es nicht um Zuneigung und wie ich jetzt vor kurzem erst gesagt habe, letzten Sonntag, hier geht es nicht darum, dass man die Geschwister mögen soll. Also die Schrift fordert uns nicht auf, die Geschwister zu mögen, auch wenn es gut ist, aber das ist nicht der Punkt und das ist auch nicht um das, was hier geht, sondern hier redet die Schrift von der Liebe, die eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, redet sie wiederum nicht von Emotionen und von Gefühlen, sie redet vom Verstand, sie redet von einer Entscheidung und dem aus diesem Entscheidung, diesem Verstand, dieser Erkenntnis heraus resultierende Tat. Das ist die Liebe, von der hier die Rede ist. Und so wird die biblische Liebe und die göttliche Liebe definiert. Es ist eine Tat. Eine Tat, die aufgrund einer Entscheidung basiert, eines Erkennen, in dem Sinne Verstehen und dem daraus einer resultierenden Tat. Wenn die Bibel also davon spricht, zum Beispiel, dass Gott uns erkannt hat, dann hat das eben was mit dieser Liebe zu tun. Und diese Liebe und Erkennen gehen zusammen. Aber da geht es nicht um eine Emotion. Gott hat uns als seine Kinder erkannt. Er hat darum entschieden, in unserer Sündhaftigkeit und in unserer Schuld etwas zu tun, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Und er hat etwas getan, in und durch seinen Sohn einen Weg gefunden, um uns mit uns Beziehung zu haben. Für mich ist das sehr entscheidend und sehr hilfreich und sehr ermutigend zu wissen, was göttliche Liebe bedeutet. Das heißt, einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden, um mit denen Gemeinschaft zu haben, die man eigentlich auf Grundlage ihrer Verhalten oder Eigenschaft, obwohl man sie nicht mag, einen Weg zu finden, mit ihnen so umzugehen, als ob man sie mag. Und das hat Gott geschaffen. Uns sündige Menschen, in denen nichts Gutes ist, Sünde ist, Rebellion ist, einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das hat eben Gott geschaffen. Und wenn die Bibel also von der Liebe Gottes spricht, dann redet sie davon. Aufmerksam Schrift lesen, werden wir merken, dass wenn die Liebe Gottes zu uns beschrieben wird, dann immer und immer wieder, dann heißt es, was Gott getan hat oder eben nicht tut. Wenn es heißt, er liebt uns wirklich, dann wird dadurch beschrieben, dass er zum Beispiel all die Sünden fortschafft, dass er einen Weg findet, uns ohne Sünde anzusehen, ohne Sünde anzunehmen und ohne Sünde zu behandeln. So, wenn die Bibel von Liebe redet, dann redet sie eben von einer Tat oder von einer Entscheidung Gottes. Es gibt für mich wahrscheinlich kaum eine bessere, kompaktere Zusammenfassung dieses herrlichen Evangeliums wie im 2. Korintherbrief. Und wenn ihr mit mir da kurz da noch hingeht, dann möchte ich euch das kurz zeigen. 2. Korinther, Kapitel 5, eine herrliche Zusammenfassung des Evangeliums und was Gott eben getan hat, worin die Liebe sichtbar wird. Ich lese ab Vers 18, 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 18. Dort heißt es, alles aber von Gott, das heißt nichts von uns, alles von ihm, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Was hat Gott getan? Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat nicht gesagt, komm, lass uns miteinander versöhnen. Das ist dein Part, das ist mein Part. Schauen wir, dass wir wieder zueinander kommen. Ich bin Gott, ich bin heilig, du bist ein Sünder. Die Bibel sagt, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat das etwas getan mit sich selbst für dich und für mich. Das ist etwas Wunderbares. Also er hat etwas getan. Und wie? Durch Christus. Und dann sagt er, dass er uns diesen Dienst gegeben hat, dass wir auch andere Menschen zu diesem Evangelium rufen und dieses zusprechen. Und dann, wenn es heißt, wenn es beschrieben wird, was Gott wirklich getan hat, schaut mal in Vers 21. Aber ich lese euch erstmal Vers 19 bitte dadurch. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Schaut mal, das hat Gott getan. Das heißt nicht, da waren die Übertretungen waren nicht da oder die waren dann irgendwann mal, haben sich genug angestrengt. Er hat es ihnen einfach nicht zugerechnet. Das ist etwas, was Gott tut. Und dann geht es weiter, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Das ist etwas, was Gott für dich und für mich gemacht hat. Er hat deine und meine Schuld auf seinen Sohn gelegt, das hat er gemacht. Das ist etwas, was er getan hat. Und warum? Damit wir gerecht werden. Und hat seine Gerechtigkeit uns gegeben. Unsere Schuld auf sich genommen und seine Gerechtigkeit uns geschenkt. Das hat er gemacht. Das ist Liebe. Hier ist nicht, und er fand und er sah uns und fand uns so schön, fand uns so toll, so liebenswert und dachte, nur so gute Gefühle für sie, ich kann sie einfach nicht loslassen. Im Gegenteil, er sah sie, er sah Schuld, er sah Sünde, Verdorbenheit. Und dann nimmt er diese Schuld auf sich und nimmt seine Gerechtigkeit und legt sie auf sie. Das ist, was Gott getan hat. Wenn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns geliebt hat, dann ist es das, es ist eine Tat. Warum sage ich es euch noch nicht, dass ihr es nicht wisst, aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns das wirklich ins Gedächtnis rufen, wirklich darüber mal nachdenken, dass diese Liebe bei Gottes eine Herzensangelegenheit ist und diese Herzensangelegenheit ist, hat was mit Verstand zu tun, es hat was mit dem Denken zu tun, es hat was mit einer Entscheidung zu tun und damit eben mit einer Tat und wenig mit Emotionen, Gefühlen und Zuneigung. Das ist nicht, wie die Bibel diese Dinge beschreibt. Nochmal, um es nochmal klarzustellen, das heißt nicht, dass es diese Dinge nicht gibt. Aber wenn wir hier in unserem Wort davon lesen, von der Liebe Gottes und nicht der menschlichen Liebe, reden wir davon. Das heißt, wir können uns untereinander auf der emotionalen Ebene lieben, wir können oft mögen und nicht mögen, das ist alles okay. Aber wenn es darum heißt, wir sollen uns lieben, wie Gott uns geliebt hat, wir sollen einander lieben, wir sollen die Geschwister lieben, dann reden wir von einer Liebe, die nur von Gott geschenkt werden kann. Wir reden von einer Liebe, die wirklich rational ist und sich in einer Tat zeigt. Und wer kann so lieben? Wer kann diesen Maßstab erfüllen, so einander zu lieben, wie Gott uns geliebt hat? Das heißt, wenn ich meinem Geschwister, meinem Bruder, meiner Schwester begegne und da ist Schuld, ich gucke sie an und sage, ich kann sie nicht mögen, ich kann ihr nicht begegnen, dann eben eine Entscheidung zu treffen, rational zu sagen, ich entscheide mich aber, ihr so zu begegnen, mich mit ihm so umzugehen, als ob ich ihn mag. So wie Gott mit uns so umgeht, als ob er uns mag. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Das, was uns trennt, muss man wegschaffen. Wer hat die Schuld weggeschafft? Hat Gott gesagt, ich warte, bis ihr das, was uns stört, wegnimmt. Und dann schaffen wir wieder eine Gemeinschaft. Gott ist in Vorleistung gegangen. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Schrift. Das heißt, er hat zuerst etwas getan. Er ist hingegangen und hat sich mit uns versöhnt. Was ist der Weg zur Versöhnung zwischen Bruder und Schwester? Wir müssen Vorleistung gehen, so wie Gott. Wir gehen voraus und sagen, was kann ich wegschaffen, was uns trennt? Nicht, ich warte, bis er es wegnimmt, bis er seine Schuld bekennt, bis er sagt, es tut mir leid, bis er, und dann gehe ich auf ihn zu und dann vergebe ich ihm auch gerne. Das ist nicht der Weg, das ist eben nicht die Liebe. Ich denke, es ist einfach zu sagen, also mir als Mensch fällt es einfach zu vergeben, wenn jemand sich bei mir entschuldigt, oder? Also selbst, ob im Geist oder nicht, wenn jemand sagt, es tut mir wirklich leid und ich merke, dass es ihm wirklich auch ernst ist, dann fällt es mir ziemlich leicht zu sagen, okay, es ist okay. Auch wenn es ab und zu mal wieder hochkommen kann, aber eigentlich fällt es mir leicht. Es ist mir unmöglich, jemanden zu vergeben, wenn er sich nicht bei mir entschuldigt. Aber wisst ihr, das hat Gott getan. Und das ist die Liebe, von der hier die Bibel redet. Jetzt ist wie können wir so vergeben? Wie geht das? Liebe Geschwister,
Ja, ich gehe nicht weg, ich komme gleich sofort.
Vielleicht habt ihr gedacht, endlich mal eine kurze Predigt, gell? Fertig.
So, Entschuldigung, habe es mitgenommen, aber vergessen. Ja. Ich möchte euch, ich möchte es ein Stück weit noch zuspitzen und zeigen nochmal, was Himmelfahrt und warum das für uns so gute Nachricht ist und hilfreich ist und wichtig ist und was es mit diesem Johannes-Text zu tun hat, den wir gerade gelesen haben. Aber ich möchte das nochmal ein bisschen zuspitzen, den Anspruch noch ein bisschen erheben. Darf ich euch bitten, mit mir in den Epheserbrief zu gehen, ein bisschen weiter in eurer Bibel zu blättern, Epheserbrief Kapitel 4 aufzuschlagen, Vers 31. Schaut, was da steht. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das darf unter uns nicht sein. Das kann und darf unter Kindern Gottes nicht sein. Also Bitterkeit, das ist eine Wurzel, durch Verletztheit, die entsteht, die Verhärtung im Herzen, das heißt im Denken, in Entscheidungen, im Verhalten gegenüber, in Wut, in Zorn, in sogar in Geschrei, das heißt, da wird man laut. Dann brüllt man sich an, hab schon alles erlebt unter Kindern Gottes. Und er sagt, sei weggetan, samt aller Bosheit. Und dann sagt er, seid aber zueinander gütig, mitleidig, unvergebt einander. Okay? Das ist der Anspruch. Vergebt einander. Und jetzt wie? Auf welche Grundlage? Warum? Schaut mal, da steht. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist der Maßstab. Vergebt einander, so wie Gott vergeben hat. Auf dieser Grundlage, das ist der Maßstab. So wie Christus uns liebt, sollen wir einander lieben. So wie Gott uns in Christus vergeben hat, sollen wir einander vergeben. Der Maßstab ist so wie er. Die Bibel sagt nicht, liebt einander so, wie ihr euch liebt. Wir haben es gelernt, das ist nach dem Gesetz der Maßstab. Der Maßstab ist jetzt, liebt einander, wie Christus uns geliebt hat. Vergebt einander, wie Christus uns vergeben hat. Wie hat er uns vergeben? Es ist keine Gefühlsgeschichte gewesen, es war eine rationale Geschichte. Es war eine Entscheidung und eben es war eine Tat. Er nahm die Schuld auf sich. Das heißt, wenn wir einander vergeben, auf welchem Weg kann es nur passieren? Wenn ich das, was mein Bruder, meine Schwester mir angetan hat, was mache ich damit? Ich nehme es auf mich. Boah, aber das ist doch unfair. Es geht doch nicht. Versteht ihr, warum die Johannes sagt, dass diese Liebe ein Opfer ist? Es ist eine Opfertat. Wir können nicht für die Brüder und Schwestern sterben, das hat Jesus eins für alle Mal gemacht. Aber wir können die Schuld, die getan ist, in Christus Jesus, ist sie vergeben. Aber jetzt sagen wir nicht, jetzt musst du dafür bezahlen. Im schlimmsten Fall, damit die Gemeinschaft trotzdem funktioniert, nehme ich es auf mich. Ist okay. Ich ertrage die Schuld, ich ertrage die Sünde im Wissen, Jesus ist dafür gestorben. Auch wenn es nicht weggeschafft ist, wenn es nicht wieder gut gemacht ist, ich nehme es auf mich. Kostet es mich dann was? Ja, natürlich. Aber das ist so wie Christus. Er nimmt es auf sich. Das ist, versteht ihr, warum ich das sage? Ich steigere das Ganze. Das ist eine andere Messlatte. Das heißt, ich nehme es an und ich rechne es ihm nicht zu. Ich trage es ihm nicht nach. Ich werde es nicht immer wieder vorwerfen. So wie hat Gott uns, wie ist er mit unserer Schuld umgegangen? Ein Brief drauf, ans Kreuz genagelt und dann sogar ins äußerste Meer geworfen. Und ich werde eure Sünde nicht mehr gedenken. Versteht ihr? Gedenken. Das heißt, er trifft eine Entscheidung, ich werde das nicht hochholen. Das heißt nicht, ich habe es vergessen. Gott vergisst nicht. Wir vergessen übrigens auch nicht, gell? Wir erinnern uns und der Feind sorgt dafür, dass wir uns immer und immer wieder an bestimmte Dinge erinnern. Aber ich treffe eine Entscheidung. In meinem Herzen werde ich diese Dinge einfach nicht mehr gedenken. Ich werde sie nicht hochholen. Und dementsprechend handle ich danach. Das heißt, wenn es hochkommt, wenn Gedanken kommen oder jemand kommt und sagt, ja, weißt du noch, dann sage ich, will ich nicht wissen. Hör auf, wir reden nicht mehr darüber. alle Bosheit, alle Lästerung weggetan. Nein, wir reden nicht darüber. Wir werden das nicht hochholen. Wir werden nicht so böse sein. Es ist in Christus vergeben. Ich treffe eine Entscheidung. Das ist Liebe. Das ist nicht umarmen und küssen und was weiß ich. Das ist in dem Moment, wo ich Schuld nicht zurechne, wo ich Schuld nicht hochhebe, wo ich Schuld nicht einfordere, wo ich Sünde nicht permanent anspreche, sondern es sogar damit es behandelt, als ob es im äußersten Meer versenkt ist. Warum? Jesus ist dafür gestorben. Und es kostet mich sogar was. Es kostet mich was. Das ist Liebe dann. Wenn jemand das tut dir gegenüber, dann ist das Liebe. So definiert die Schrift Liebe. Von daher, ich hoffe, wir begreifen, was für eine Messlatte hier ist und was Gott in Christus für uns getan hat. Er guckt dich an und hat sich entschieden, wenn er Lukas ansieht, hat sich entschieden, wird er Christus sehen. Wenn er mich ansieht, hat er sich entschieden, mich zu sehen. Obwohl, wenn er könnte mich sehen und dann würde er aber Schuld und Sünde, all das sehen. Aber er hat sich entschieden, Christus zu sehen. Und dann sieht er mich und sieht Christus und sagt, ein Sohn, eine Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist eine Entscheidung, so zu schauen, so zu sehen, mit jemandem dann und darum so umzugehen. Aber wenn es Christus ist, kann ich ihm etwas verwehren. Wenn es Christus ist, kann ich ihm etwas Schlechtes tun. Wenn es Christus ist, kann ich ihm etwas nicht geben, wenn er mich etwas bittet. Nein, natürlich, da steht ja nichts mehr zwischen ihm und mir. Also gebe ich gerne. Das ist eine Entscheidung, die Gott für dich und für mich getan hat. Und diese Entscheidung trifft auf, sagt der Schrift, liebt so, wie Christus uns geliebt hat. Ihr kennt das Vaterunser ziemlich gut, deswegen brauchen wir es nicht ausschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 6. Und da gibt es eine Stelle, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Richtig? An wen ist das Gebet gerichtet? Unser Vater im Himmel. Das ist ein Kinder Gottes. Hier geht es nicht um Rettung. Hier geht es nicht, erst wenn ich meine Schuld bekenne, wird Gott mir meine Schuld wenn ich die Schuld bei den anderen vergebe, dann wird Gott mir vergeben. Das ist nicht die Stelle, das ist nicht das Gebet. Gott sagt, Jesus sagt, betet so, vergebt, wie euch vergeben wurde, euch wurde vergeben, vergebt auch. Oder einer, der Vergebung empfangen hat, wird dem anderen die Vergebung nicht verweigern. Wenn einer diese Liebe hat, versteht, wird er diese Liebe dem anderen nicht verwehren. Diese Stelle möchte ich aufschlagen mit euch, Matthäus Evangelium Kapitel 18. Matthäus Evangelium Kapitel 18. Das ist übrigens der Kontext, der Umgang mit der Sünde. Was passiert, wenn ein Bruder sündigt? Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann heißt doch, geh alleine, überführe ihn unter vier Augen und so weiter. Das kennen wir, diesen Abschnitt kennen wir ziemlich gut. Das ist Matthäus 18. Und dann, wenn er nicht tut, Zeugen bringen, dann vor die Gemeinde bringen. Jesus zeigt, wie gehen wir mit Sünde in der Gemeinde um. Und dann, wenn es darum geht, aber wie oft sollen wir vergeben? Wie oft sollen wir vergeben? Dann sagt Jesus, nicht aufhören. Und dann bringt er ein Beispiel. Und das ist Matthäus 18 ab Vers 21. Und ich werde jetzt nicht komplett alles lesen, sondern euch da ein bisschen hineinnehmen und ein, zwei Stellen vorlesen. Es gibt um das zu erklären, was es bedeutet, sagt Jesus, es gibt einen König, es gibt einen Knecht. Und er hat diesem König gedient, aber hat sich übelst verschuldet, hatte große Schulden bei ihm. Und ich steige mit euch ab Vers 24. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Also ein unbezahlbar hoher Betrag, wenn wir das heute für uns umrechnen würden. Also er könnte sein Leben lang das nicht abarbeiten. Darum ist dieser hohe Betrag. Dann heißt es, da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Preis ist hoch. Alles, so Kinder, Frau, alles werden als Sklaven verkauft werden. Vers 26. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Also er fällt kniefällig, also es wird deutlich, wirklich, der bricht zusammen, fällt auf die Knie und sagt, bitte, gib mir noch eine Chance. Und sagt, ich will dir zurückzahlen. Kann er das? Also nochmal, der Betrag ist hoch, er kann es gar nicht. Aber er sagt, ich will dir. Vers 27. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Er sagt nicht, okay, zahl zurück. Ich gebe dir noch eine Chance, was ja schon gnädig wäre, oder? Familie nicht zu verkaufen, die Frau nicht zu verkaufen, hab und gut, sag, okay, dann mach das, gib die Mühe. Aber das ist nicht die Geschichte, sondern er sagt, ich erlasse dir. Du musst nichts mehr zurückzahlen. Könnt ihr euch die Freude natürlich vorstellen oder diese Gnade, die Barmherzigkeit darin? Dann, also er wirklich vergibt ihm. Er rechnet es ihm nicht zu. Dann heißt es Vers 27, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich, ja, habe ich Vers 28, jener Knecht aber ging hinaus und fand einer seiner Mitknechte. Das heißt, die gehören zusammen, die dienen dem gleichen Herrn. Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Das ist ungefähr ein Tageslohn. Ein Tageslohn. Nicht ein Millionenbetrag, den er sein Leben lang keine Tage genug hat, um sie zu erarbeiten. Das ist ein Tageslohn. Dann heißt es, schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, geht ihm an die Gurgel und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Prinzip, es gibt ein Prinzip. Schuld muss man begleichen. Er kommt gerade mit dieser erlassenen Schuld, von der nicht gefordert wird, sie zu bezahlen, und fordert sie von seinem Mitknecht ein. Du musst bezahlen. Mann, Mann, Mann. Vers 29, sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach. Was macht sein Mitknecht? Genau das Gleiche, was er gerade auch getan hat. Nur um 100 Denare geht es hier. Und dann sagt er, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen, was übrigens nicht realistisch ist. Gib mir einen Tag Zeit. Ein Tag, Tageslohn, meinetwegen 2 Tage, ich arbeite es ab. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Das ist seine Reaktion. Okay, mal bis dahin. Ihm wird es vergeben, er empfängt die Barmherzigkeit, ist dankbar, voll gut, kommt raus. Und wie handelt er gegenüber eines Mitknechtes? Das heißt, in übertragenem Sinne eines Bruders, eines Schwesters. Wir sind alle Knechte des Herrn. Wir kennen alle unsere Schuld und wir wissen, wir können selber nicht abarbeiten bei der Sünde. Wir können nichts tun. Das haben wir verstanden, oder? Wir fallen auf die Knie und sagen, Herr, vergib uns. Und der Herr sagt nicht, okay, lebe jetzt ab jetzt immer gut und dann ist gut. Er sagt, nein, es ist vergeben. Wir stehen auf, gehen raus, sind dankbar und dann begegnet uns ein Bruder, eine Schwester, die etwas gegen uns hat oder wir gegen sie haben, die schuldig geworden ist, in welcher Sache auch immer, die weit nicht so schlimm ist wie unsere ganze Schuld, all unsere Sünde. Und wir sind nicht bereit, selbst wenn ihr sagt, es tut mir leid, zu sagen, okay, mir wurde vergeben, wie kann ich dir nicht vergeben? Mir wurde eine große Schuld erlassen, wie kann ich diese kleine Schuld dir vorhalten? Das geht nicht. Das ist, was Jesus hier deutlich macht. Und dann erklärt er es, als der König das mitbekommt, dann ruft er ihn zurück. Und dann sagt er, ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Ich lese ab Vers 30. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ins Gefängnis, bis die Schuld bezahlt wurde. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, die haben ein bisschen gepetzt, übrigens nur ein Gleichnis, gell? Was geschehen war, da rief ihn der Herr, sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich dir deine erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn in Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht einem seinem Bruder vom Herzen vergebt. Schaut mal, darauf will Jesus hinaus. Das ist ein Gleichnis, ein Bild. Aber hier geht es um einen Bruder vom Herzen vergeben. Was heißt vom Herzen? In der Art und Weise, wie Gott uns vergeben hat.
von deiner Entscheidung, von deinem Verständnis. Wir brauchen ein Verständnis, was Vergebung bedeutet. Wenn du vergisst, wie viel dir vergeben ist, wenn du vergisst, was Gnade und Barmherzigkeit bedeutet und die du von dem Herrn empfangen hast, wenn du das vergisst, wirst du vergessen, was es bedeutet, dem anderen zu vergeben. Darum müssen wir immer und immer wieder uns daran erinnern, wie viel uns vergeben wurde, damit wir den anderen, die weit weniger uns gegenüber schuldig sind, auch in der Lage sind, zu vergeben. Das ist eine Herzensangelegenheit, keine Gefühlsangelegenheit, keine Emotionsangelegenheit, keine Mögen-nicht-Mögen-Angelegenheit. Das ist eine Entscheidung. Ich möchte dich herausfordern. Du musst jetzt nicht buchstäblich deine Augen schließen, aber im Geist. Gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, meine Güte, fällt mir, ich habe Emotionen, aber nicht die richtigen. Da fällt mir an ich hab eine bittere Wurzel vielleicht sogar im Herzen. Und vielleicht ringst du und sagst, aber wieso kann ich es nicht vergeben, wieso kriege ich das nicht hin? Ist dir bewusst, dass du eine Entscheidung treffen musst? Auf der Grundlage nicht dessen, wer er ist und was er getan hat, auf der Grundlage, wer du bist und was Gott für dich getan hat. Erinnere dich, wie viel dir vergeben ist. Und dann triff eine Entscheidung, ihn genauso zu sehen in Christus, wie Gott dich in Christus sieht. Und dann triff eine Entscheidung, was willst du tun? Was willst du ihm gegenüber tun? Und zwar Gutes tun. Wie willst du ihm das nächste Mal begegnen? Wie kannst du ihm das nächste Mal etwas Gutes tun und ihn sogar vielleicht überraschen? Was er damit gar nicht rechnet. Das ist übrigens Liebe. Das ist die Definition der Bibel von Liebe. Wenn jemand das tut, im Bewusstsein des Evangeliums, in Erkenntnis des Evangeliums, in dem Treffen einer bewussten Entscheidung und den daraus resultierenden Tat, einem etwas Gutes tut, den er eigentlich nicht mag, ist das Liebe. Das ist der Maßstab. Und die Schrift sagt, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Vergebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Das heißt, der Anspruch ist immer, macht das, was Christus auch gemacht hat. Jetzt, liebe Geschwister, das ist ein hoher Maßstab, oder? Und ich sage nochmal, wer kann so lieben? Wer kann so vergeben? Nur jemand, der ein neues Herz hat. Nur jemand, in dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen wird. Und diese Liebe ist keine Gefühlsausgießung, ist eine Verstandsausgießung, ist eine Erkenntnis. Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, wenn du nicht verstehst, wenn du nicht erkennst, was Gott für dich getan hat, wenn du diese Liebe und diese Gnade nicht begreifst, wie willst du sie denn dem anderen zusprechen können? Wenn du dich selbst nicht in Christus vergeben siehst, wie kannst du diese Vergebung in dem Bruder sehen? Und ich glaube, das ist oft das Problem. Kinder Gottes haben keine Heilsgewissheit, kein Empfinden und Bewusstsein der Vergebung ihrer Schuld. Sie haben keine Freimütigkeit vor Gott, um in unserem Text, den wir jetzt nicht nur heute, sondern in den nächsten Sonntagen auch behandeln werden, die haben keine Freimütigkeit vor Gott. Das heißt, sie empfinden Schuld. Und in diesem Empfinden und in dem Empfinden der Nichtvergebung, darum sind sie auch nicht in der Lage, den anderen zu vergeben. Aber wenn ich weiß, mir ist vergeben, dann vergib uns unsere Schulden, wie wir den anderen vergeben. Weil wir diese Vergebung erfahren haben, weil wir sie kennen, weil wir sie verstehen, angenommen haben. Darum sind wir in der Lage, auch den anderen das zu tun. Viele können es nicht, weil sie selbst es nicht haben. Würden sie die Vergebung in Christus angenommen haben, und würde das für sie so klar sein, würden sie wissen, dass es unmöglich ist, dem anderen sich zu verwehren. Das wäre gegen Christus, das wäre gegen das Evangelium. Das ist etwas, was wir, ich sage es jetzt ganz blöd, denken müssen. Daran müssen wir uns erinnern. Das machen wir jeden Monat einmal gefühlt, machen wir das, damit wir es nicht vergessen. Damit wir Gemeinschaft haben können, das brauchen wir als Gemeinschaft. Sonst wird uns die Schuld zerreißen. Wir müssen uns immer wieder im Licht dieser Erkenntnis im Evangelium, in und durch Jesus Christus sehen und annehmen und miteinander ebenso umgehen. Wer so das tut, der tut das, was Gott getan hat und was Gott tut. Und wenn jemand das tut, dann sagt, dann muss er ein Kind Gottes sein. Nochmal, weil ein natürlicher Mensch dazu nicht in der Lage ist. Er wird nicht auf Dauer diese Schuld auf sich lassen. Wird er nicht. Er wird nicht auf Dauer das, er wird das immer hochholen und dann irgendwann mal das wieder vorwerfen. Und sagt, aha, ich hab's dir gesagt. Dann machst du es wieder. Du hast dich nicht verändert. Nein, haben wir nicht. Wir sind Menschen, wir sind im Fleisch, wir sind Sünder. Die einzige Grundlage, warum Gott uns heute noch annimmt, ist das Blut Jesu Christi. Ist das Evangelium nicht, weil wir besser geworden sind. Wir sind immer noch im Fleisch. Wir fallen, wir sündigen. Wir haben Jesus Christus. Wir haben diese Wahrheit. Das ist der einzige Weg und das ist die einzige Wahrheit, in der wir mit Gott Gemeinschaft und untereinander auch Gemeinschaft haben können. Was hat das jetzt mit Himmelfahrt zu tun? Geht mir noch mal kurz einmal ins Johannesevangelium, in den ersten Johannesbrief, da nur ganz kurz. Ich sage, ich nehme euch jetzt in diese Verse mit hinein und am Sonntag darf ich wieder predigen, dann werde ich mit euch da weiter arbeiten. Jetzt möchte ich euch nochmal die Verse vorlesen. Hier, ich nehme aber Vers 18 nochmal mit. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und der Wahrheit. An wen ist das Wort gerichtet? An Kinder. An Gläubige. An Kinder Gottes ist es gerichtet. Und dann, es ist ein Auftrag. Das heißt, wenn Johannes sagt, Kinder, lasst uns das tun, dann bedeutet das was? Dass wir das nicht immer tun. Okay? Hier geht es nicht an Ungläubige, hey, das müsst ihr tun, damit ihr Kinder Gottes werdet. Er spricht jetzt Kinder Gottes an und sagt, er erinnert sie, lasst uns Kinder. Schaut mal, in Vers 21 schreibt er, Geliebte. Das heißt, der ganze Abschnitt richtet sich an Gläubige. Und er sagt, weil wir einen Stand haben, weil wir eine Vergebung erlebt haben, wie im Gleichnis von diesem Knecht und dem König. Lasst uns dementsprechend so leben. Lasst uns das in Erinnerung holen. Lasst uns im Herzen eine Entscheidung treffen und diese Dinge wirklich begreifen. Also es ist wirklich ein Anspruch an Kinder. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Und jetzt schaut mal. Hieran, also an dieser Sache, werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wenn wir so leben, wenn wir das tun, wird das eine Wirkung auf dich und auf mich haben. Dann werden wir erkennen, nicht fühlen, nicht spüren, erkennen. Ich bin aus der Wahrheit, nämlich aus Christus. Weil Christus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist was? Die Sünde wurde in ihm vergeben. Wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester auf die gleiche Art und Weise in Christus die Sünde vergebe und es nicht zurechne, dann bin ich aus der Wahrheit. Dann bin ich in der Wahrheit. Aber dann bin ich ein Kind Gottes. Weil das kann keiner, der an Christus weder glaubt noch ihn hat. Wie soll er dem anderen vergeben in Christus? Geht nicht. Es ist ein Beweis, es wird etwas in dir bewirken, nämlich eine Gewissheit, eine Erkenntnis. Er sagt, hierin werden wir erkennen. Hier steht nicht, wie oft, hierin haben wir erkannt. Schaut mal, in Vers 16, hierin haben wir die Liebe erkannt. Das ist etwas, was ein Christ weiß. Gottes Liebe ist ein Opfer am Kreuz. Das haben wir erkannt. Übrigens, sonst wären wir nicht gläubig. Hier sagt er, aber hierin werden wir erkennen, das ist etwas, was wachsen wird, was immer mehr und immer mehr passieren wird, nämlich eine größere Erkenntnis. Was bedeutet das, dass ich in Christus bin und mein Bruder auch? Das heißt, die Gewissheit wird zunehmen und diese Gewissheit wird durch Verständnis, durch Erkenntnis zunehmen. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Nochmal, was ist das Herz? Wir werden nicht unsere Emotionen und unsere Gefühlsschwankungen in den Griff kriegen. Heute fühle ich mich gut als Kind Gottes, morgen fühle ich mich schlecht als Kind Gottes. Das ist nicht der Punkt. Wir werden unser Herz zur Ruhe bringen, das heißt unser Denken. Und übrigens, davon hängen Gefühle abhängig. Das sage ich immer wieder, Menschen, die mit ihren Gefühlen Probleme haben, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn du versuchst, die Gefühle zu kontrollieren, kriegst du nicht hin. Dann bist du wie eine Meereswoge hin und her, hin und her. Heute fühlst du dich so, morgen so. Gefühle kriegst du nicht in den Griff. Die kannst du nicht greifen und sagen, ich fühle mich gut. Wer kann das machen? Wenn ihr traurig seid, ich fühle mich schön und lebendig und fröhlich. Wenn ihr keine Liebe habt, ich fühle jetzt Liebe. Wie kann man sagen, ich fühle jetzt? Das geht nicht, richtig? Aber wisst ihr, wie man Gefühle kontrolliert? Durch Gedanken.
Das, was du denkst, das fühlst du. Wie kontrollierst du deine Gedanken? Durch das, was du siehst. Darum spricht die Bibel. Guck auf deine Augen. Und ich rede jetzt nicht nur von buchstäblichen Augen, ich rede von geistlichen Augen. Unsere Erkenntnis, Sehen, bestimmt unser Denken. Unser Denken bestimmt unser Fühlen. Und dementsprechend unser Handeln. Das heißt, unser Herz zur Ruhe bringen, unser Denken zur Ruhe bringen, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Dinge nicht einordnen können, wenn wir die Dinge nicht verstehen und sagen, ja, bin ich's nicht, habe ich ewiges Leben, habe ich nicht, das hat was mit Denken zu tun. Wir können unser Denken zur Ruhe bringen, indem wir verstehen, ich bin ja aus der Wahrheit, also kommt mein Denken, mein Herz zur Ruhe. Wenn ich erkenne, ich bin doch aus der Wahrheit, ich bin doch in der Wahrheit, dann kommen auch die Zweifel weg. Dann gehen die Zweifel. Und dann schreibt eben Johannes, dass wir das, wenn wir das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt, das erkläre ich euch. Es gibt zwei Möglichkeiten zu verstehen, positiv oder negativ. Entweder ist es tröstlich oder ist es nicht tröstlich. Und es gibt beide Auslegungen. Ich werde euch da ein bisschen hinein, was es bedeutet. Aber heute nur kurz hinführen. Schaut mal, Vers 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. Schaut mal, wenn unser Herz kommt zur Ruhe, wir sind in der Wahrheit. Sind wir in der Wahrheit, ist das Herz zur Ruhe gekommen, haben wir Freimütigkeit. Wir gehen zu Gott und bitten ihn. Wir beten und er erfüllt unser Gebet. Was bitten wir? Was erfüllt er? Was wollen wir? Das von Gott Wohlgefällige. Was ist das von Gott Wohlgefällige? Seine Gebote. Was sind seine Gebote? Lest mit mir Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an seinen Namen, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Wie können wir so eine Liebe leben? Wenn Johannes, Kinder, lasst uns so lieben. Wie kann es passieren? Was braucht es dazu? Freimütigkeit, um in Gottes Gegenwart zu kommen, erstens. Zweitens, was braucht es noch? Das Gebet. Ich muss drum bitten. Hier nicht bitten, was ihr wollt. Ja, Gesundheit, ein schönes Haus und Weltfrieden und kein Krieg mehr und keinen Hunger, keine Pandemien und Epidemien. Was sagt Jesus, was ist sein Wille? Das muss alles geschehen übrigens, dann ist es schon mal nicht in seinem Willen. Was bedeutet in seinem Willen zu bitten? In Wohlgefallen Gottes gegenüber. Gegenüber seinen Geboten. Welche Gebote? An Jesus als den Christus glauben, das heißt den Erlöser, und einander lieben. Jetzt eine herausfordernde Frage, die habe ich mir selbst gestellt. Wann hast du das letzte Mal wirklich ernstlich Gott darum gebeten, denjenigen zu lieben, den du nicht magst? Wir bekommen nicht, weil wir nicht bitten. Oder wir bekommen nicht, weil wir übel bitten. Wir bitten um unsere Willen, um unser Selbstwillen. Die Schrift verheißt, wenn wir Gott bitten, sein Gebot halten zu können, wisst ihr, was sie verheißt? Es wird geschehen. Der Maßstab ist so hoch, liebt einander, wie Gott euch liebt. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir Schuld auf uns nehmen? Wie können wir das Opfer selbst tragen? Wie können wir Dinge nicht zurechnen? Sie in dem gedanklich, nicht immer vorwerfen. Wie geht das? Menschlich unmöglich. Aber es gibt einen Weg. Gott macht es in uns. Gott macht es durch uns. Er will es uns geben. Und er sagt, bittet mich und ich werde es euch geben. Ich werde euch diese Liebe geben. Was meint er damit? Wenn Gott uns diese Liebe gibt, dann bekommen wir nicht Gefühle für den Gegenüber. Wir bekommen ein anderes Denken. Wir bekommen eine andere Gesinnung, ein anderes Verständnis. Das wird uns dazu befähigen, einander so zu sehen, wie Jesus uns sieht. Miteinander so umzugehen, wie Jesus mit uns umgeht. Römer 12, Kapitel 1. Aufgrund der Erbarmungen Gottes sollen wir einen gottwohlgefälligen Leben leben. Gottesdienst, ja. Was euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist Vernunft. Und jetzt, wie kann ich so ein Leben leben? Was sagt Paulus im Römerbrief dann? Kapitel 12, 1, 2, 3. Lasst euer Sinn ändern. Lasst euer Denken ändern. Das ist das. Darum kommt es an. Du musst anders denken. Aber sag nicht, ändere dein Denken. Die Bibel sagt, lass es ändern. Das heißt, ich habe meinen Bruder, Edwin ist heute nicht da, sonst hätte ich ihn gerne wieder genommen. Ich habe meinen Bruder und dann ich denke, ich komme mit dem nicht klar, Edwin. Oder sitzt du woanders? Ich krank, ah, okay, na, heute nicht du, dann. Alfred. Du. Und ich komme nicht klar mit Alfred, was ihr denkt, wie geht das? Geht gar nicht. Und ich sage Jesus, ich, in meinem Verständnis, ich sehe alles, was er tut, nicht tut, was mich ärgert, was mich zum, ja, wie auch immer. Und ich bitte dich, ich gehe ins Gebet. Und ich kann nur dann ins Gebet gehen, wenn ich Freimütigkeit habe. Das heißt, wenn ich keine Angst habe, vor Gott zu treten. Das heißt, wenn ich selber um die Vergebung meiner Schuld und Sünde weiß. Wenn ich das nicht weiß, brauche ich gar nicht von ihm treten. Dann brauche ich gar nicht bitten. Aber jetzt weiß ich, deswegen ist es gut, dass ich ein gutes Gewissen habe. Dass ich Klarheit habe über meine Vergebung. Und mit diesem Wissen komme ich freimütig zu Gott und sage, Jesus, ich will doch meinen Bruder Alfred genauso lieben, wie du mich liebst. Aber ich kann das nicht. Mit meinem Denken, da ist alles da, ich erinnere mich an alles. Ich bitte dich, ändere mein Sinn. Ändere mein Denken. Liebe Geschwister, glaubt mir, dass das der Wille Gottes ist? Glaubt mir das. Was sagt die Schrift? Wenn wir in seinem Namen, das heißt in der Übereinstimmung mit seinem Willen beten, was sagt die Schrift? Wird es uns gegeben werden? Gibt es einen Zweifel, dass Gott uns dann sagt, nee, das ist nicht mein Wille für dich. Ich finde, du sollst weiterhin stinkesauer auf ihn sein und ihm die Schuld nicht vergeben und ihn nicht mögen. Gottes Wille ist doch, das steht da, wir haben es gelesen, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Das ist sein Wille, das ist sein Gebot, liebt einander. Wenn wir das bitten, ernstlich, Freimütigkeit von ihm kommen, was glauben, wird das nicht geben? Er wird es geben. Es gibt einen Grund, warum wir es vielleicht nicht haben und ich vermute stark, wir beten nicht. Wir bitten das gar nicht. Weil ich sage, das will ich gar nicht, ich will ihm gar nicht verzeihen. Ich will ihm gar nicht begegnen. Ich, ist zwar blöd, aber ich suhle mich gerne in dieser Schuld, weil ich will ihn gar nicht so lieben. Dann passiert auch nicht. Nochmal, es geht nicht, Herr, schenk mir gute Gefühle für ihn. Das ist nicht das Gebet. Da können wir lange warten. Schenke mir eine neue Sicht auf ihn. Lass mich ihn mit deinen Augen sehen. Jesus, wie siehst du Alfred? Und dann auf einmal, so ein schöner Bruder, so ein Lieber. Egal, was er sagt, tut, nicht tut, ist in Christus vergeben. Gott hat nichts gegen ihn. Warum habe ich dann was gegen ihn? Versteht ihr, das ist die Gesinnung. Das aber sollen wir erbeten. Und nochmal, liest mir mit mir, Vers 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, versteht ihr? Weil wir jetzt wissen, wir sind aus der Wahrheit. Wir haben die Tests gemacht. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also wir können vom Thron deiner Gnade kommen. Und dann? Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Jetzt können wir bitten. Aber was bitten wir? Weil wir seine Gebote halten. Und was sind unsere Gebote? Glaubt Christus, liebt einander. Versteht ihr hier? Das ist, was wir erbeten. Das ist, was wir erbitten. Jesus, mach meinen Glauben an dich fester. Zeig mir mehr, wer du der Christus bist und was die Konsequenz der Erlösung für mich bedeutet. Das ist das Erste. Und in diesem Licht, lass mich meinen Bruder so sehen und so lieben, wie du mich liebst, Christus. Das ist übrigens, das ist das wichtigste Gebet, denn das sind die wichtigsten Gebote. Wenn wir so beten, liebe Geschwister, ich sage es euch von der Schrift, wird er es tun. Ich habe gemerkt, während den letzten Predigten, während ich über diese Liebe spreche, ach so, Lukas, du hast recht, ich denke, heute ist die Megazeit immer noch halber, weil die Uhr ist stehen geblieben. Wie hast du das gesagt? Ich bin noch gut. Während ich die letzten Predigten darüber sprach, ich dachte, echt, heute vergeht die Zeit gar nicht. Das ist im Himmel schon. Entschuldigung, zum dritten Mal. Während ich die letzten Predigten darüber sprach, was diese Liebe bedeutet, spüre ich das. Und ich spüre Dinge und ich sehe Dinge und ich höre nach den Gebeten. Und ich höre sofort, wie die Geschwister eine Antwort darauf beten. Herr, ohne dich können wir es nicht tun. Statt, dass ich vielleicht gerne gehört hätte, was absolut richtig ist. Herr, danke, dass es kein Gefühl ist, sondern einfach eine Entscheidung, eine Tat. Das befreit mich, weil fühlen kann ich nicht so gut. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Danke, dass es nicht eine rein gefühlsmäßige Geschichte ist. Wissen wir sofort. Und sofort wird die Last und ein Rucksack. Ja, aber man sieht man ja die Tat. Oh nein, aber das kann ich ja noch weniger. Gefühle ist bei mir verborgen. Das sieht ja nicht jeder, ob ich liebe oder nicht. Aber eine Tat sieht man. Und dann statt, dass die Gewissheit größer und wird die Last schwerer. Und ich dachte, ich halte es aus. Warum? Weil der Text weitergeht. Wir können nur so lieben, nur die können so lieben, die aus Gott geboren sind. Schaut mal Kapitel 4, lest mal mit mir Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Er ist befähigt dazu, in der gleichen Art zu lieben, wie Gott liebt. Denn Gott ist Liebe. Ist er wiedergeboren? Hat er Gottes Natur empfangen? Ist er teilhaftig der göttlichen Natur geworden? Hat er sein Wesen bekommen? Bekommt er sein Denken? Das ist neues Herz, neues Denken. Und dieses Denken beginnt so, die Kinder Gottes, das heißt, die Gott liebt, die Gott so erkannt hat, auch so zu erkennen. Ich beginne dich zu erkennen als ein Kind Gottes. Langsam erkenne ich es. Und warum? Weil ich Gott erkenne. Ich weiß, dass Gottes Maßstab nicht Sündlosigkeit, nicht Perfektion, nicht Tadellosigkeit, sondern Jesus Christus ist. Seine Perfektion, seine Tadellosigkeit, das erkenne ich. Und dann kann ich das in jedem einzelnen meiner Brüder und Schwestern auch sehen. Das ist etwas, was ein Wiedergeborener von Gott geschenkt bekommt. Einer, der nicht wiedergeboren ist, kann das nicht sehen. Er kann sich Christ nennen, er kann den Namen Christ tragen, aber er wird die Brüder und die Schwestern hassen. Wegen der Schuld, zu Recht, wegen der Ungerechtigkeit, jawohl, er kann es nicht. Und darum sagt Johannes, wenn jemand aber sich Bruder nennt und Geschwister hasst, er kann nicht aus Gott geboren sein. Das ist seine Rückschlussfolgerung. Das ist unlogisch. Brüder hassen und sagen, ich kenne Gott. Nein, je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du die Brüder so sehen und erkennen, wie Gott sie erkannt hat. Nämlich in Christus. Das passiert. Das ist die Folge der Wiedergeburt. Das ist der Grund. Was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Geht mit mir jetzt Matthäus Evangelium Kapitel 28. Was hat das mit unserem heutigen Gottesdienst und dem Gedenken, das was Jesus getan hat, zu tun? Matthäus 28 ist vielleicht für euch, nicht vielleicht, mit Sicherheit bekannt, der große Missionsbefehl. Ja? Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Wann hat er das getan? An welchem Tag? An dem er in den Himmel aufgefahren ist. Jetzt merkt ihr, jetzt sind wir endlich da, an dem Punkt. Die Himmelfahrt Jesu ist in Matthäus Evangelium 28 beschrieben. Jesus ruft seine Jünger an den Berg gegen Galiläa hin und gibt ihnen diesen Auftrag. Und was ist sein Auftrag? Lest mit mir ab Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist, was Lukas uns vorhin gesagt hat. Ja? Sich zu Rechten gesetzt hat, diese Macht empfangen hat, nämlich alles zu tun. Er hat von Gott, vom Vater die Macht bekommen, für dich und für mich alles zu tun, für die seine Kinder alles zu tun, denn hat er den Teufel und die Sünde besiegt. Er hat die Macht und zwar im Himmel und auf der Erde und dann geht es weiter. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. So, weil mir die Macht gegeben ist, darum könnt ihr gehen. Nicht, geht hin, ihr müsst tun. Auf der Grundlage, dass Jesus alles vollbracht hat, ist jetzt möglich, und nicht nur möglich, wir sollen Jünger machen. Wie geschieht das? Ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, taufend. Wie macht man Jünger? Taufend, zweitens, lehrend, tauft sie, lehrt sie. Und jetzt schaut mal, worauf ich hinaus möchte. Was muss man tun? Lehrt sie alles zu bewahren oder zu halten, was ich euch geboten habe. Jesus, bevor er in den Himmel fährt, zu Rechten des Vaters sitzt, sagt er, geht hin und macht Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr sie auf meinen Namen tauft. Sie gehören mir, Zugehörigkeit. Und dann sagt er, lehrt sie, was alles zu halten. Was hat Jesus geboten? Was? Glaubt an mich und liebt einander. Lehrt das. Das ist der Punkt. Ohne jetzt einen riesen Katechismus aufzurollen und was sind die Fragen und so kompliziert. Nein, ganz einfach, runtergebrochen. Glaubt, dass ich es bin, der Christus. Mir ist gegeben alle Macht. Glaubt das. Und liebt einander. Lehrt das bitte. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So macht man Jünger. Jünger glauben an Jesus und Jünger lieben einander. Aber jetzt schaut mal, so herrlich. Und siehe, das ist eine Verheißung. Das ist so, siehe, merkt auf. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was verspricht Jesus? Ich bin bei euch. Aber der geht doch jetzt in den Himmel, oder? Jesus sagt, ich bin bei euch. Warum sagt er das? Jetzt sagt er, das ist die Aufgabe. Jünger machen bedeutet, sie an Jesus binden und einander lieben. Sie im Glauben an Jesus ausrichten und sie dazu erinnern und sie zu lehren, einander zu lieben. Das ist mein Auftrag. Und dann sagt er, aber weißt du was? Keine Sorge, ich bin bei euch. Das müsst ihr nicht machen alleine. Das ist nicht etwas, was ihr macht. Ich bin da. Warum ist Jesus aufgefahren? Er hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Um was zu tun? Um den Geist vom Vater zu empfangen. Um ihn auf diese Erde auszusenden. Ja, wozu denn? Damit er unser Beistand ist. Darf ich das noch euch kurz zeigen? Darf ich euch bitten, mit mir ins Johannesevangelium zu gehen? Und ganz kurz da hineinzuschauen. Johannesevangelium, und geht mit mir ins 13. Kapitel und folgt mit mir ein paar Verse, Kapitel durch. Johannesevangelium. Nochmal, Jesus sagt, den Glauben an mich und die Liebe zueinander, das ist sein Gebot. Er sagt, die Jünger sollen das bewahren, die sollen das halten. Das ist sein Gebot, das ist, was sie tun sollten. Dann verspricht er, ich bin bei euch. Das heißt, ich lasse euch nicht allein. Und das erklärt Johannes im Einzelnen. Das, was Jesus da im Matthäus-Evangelium wir zusammengefasst haben, diesen Lehrauftrag, haben wir in Kapitel 13 bis 17 intensiv ins Kleinste offengelegt. Jetzt schaut mal, liest mit mir vielleicht ab Vers 31. Kapitel 13, ab Vers 31. Als nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch und ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich auch jetzt euch. Also er sagt, ich hab schon den Juden gesagt, ich werd gehen, dann werdet ihr mich nicht mehr finden. Und die Juden sagen, ja, wohin willst du? Nach Samaria, wo willst du hingehen? Die haben nicht verstanden. Jesus spricht von der Himmelfahrt. Er sagt, ich gehe und ihr werdet mich nicht mehr sehen, so wie ihr jetzt im Fleisch werdet ihr mich nicht mehr sehen. Im Fleisch werdet ihr nicht mehr mit mir sein können, denn ich werde gehen. Das ist wichtig, Himmelfahrt. Aber jetzt sagt Jesus, dann ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt kommt das Gebot. Nachdem Jesus sagt, ich gehe, sagt er hier genau das Gleiche was. Liebt einander, das ist, was er hinterlassen möchte. Ihr werdet mich sehen, ich gehe zum Vater. Jetzt erklärt Jesus, warum? Warum muss er zum Vater? Warum ist das so wichtig? Kapitel 14, Vers 15. Er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Was sagt Jesus? Er sagt, ich gehe, ich gebe euch einen Auftrag. Aber ihr braucht einen Beistand. Ihr könnt so nicht lieben. Ihr könnt es nicht machen. Niemand kann so lieben. Ihr braucht einen Beistand. Und ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht verwaist und sage, hey, macht das. Ich komme zu euch. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung. Ihr werdet das nicht allein machen müssen. Ich komme wieder zurück, aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ich werde Wohnung in euch nehmen. Der Geist wird kommen und auf euch und in euch sein. Und er wird sogar bleiben. Er wird nicht gehen. Das ist der Grund, warum du und ich, wisst ihr was, lieben können. Warum du und ich so lieben können, wie Christus geliebt hat. Wir brauchen seinen Geist. Wisst ihr, was der Geist machen wird? Schaut mal mit mir in Vers 26. Ich muss so viele gute Verse überspringen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, das heißt, weil Jesus sich zu Rechten setzt, der wird euch alles lehren und an alles erinnern. Was wird der Geist nicht tun? Und er wird euch so schöne Gefühle geben. Er wird euch Sympathie und Empathie geben. Das ist nicht die Aufgabe des Geistes. Der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Was ist die Wahrheit? Christus. Was bedeutet an Christus zu glauben? Seine Gebote halten. Welche Gebote sollen wir halten? Einander lieben. An was wird der Geist uns erinnern? Was wird uns lehren? Er wird das uns lehren. Der Geist wird uns dazu befähigen, die Menschen so zu sehen, die Kinder Gottes so zu sehen, wie Christus sie sieht, wie Gott sie sieht. Er wird uns dazu befähigen, sie so zu lieben, wie wir geliebt werden. Dazu wird er kommen. Liebe Geschwister, ihr seid nicht allein auf euch gestellt. Vielleicht mögt ihr sagen, ja, aber wer kann so lieben? In Erkenntnis, im Verständnis und in der Tat. Nur der, der den Geist Gottes als Beistand hat. Das ist das Erste. Darum sagt Jesus, er verspricht, der Geist wird kommen. Nun ganz schnell Kapitel 16. Lest mit mir Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Jesus geht leiblich weg. Sie sehen ihn, versteht ihr, so wie ich jetzt da bin, auf einmal nicht mehr. Traurigkeit. So wie jemand, den wir mögen, einfach wegzieht und wir sehen nicht mehr. Traurigkeit. Aber Jesus sagt, nein, ihr sollt nicht traurig sein. Auch nicht traurig, was euch auf euch zukommt, die Verfolgung und alles. Seid nicht traurig. Wisst ihr, warum? Er erklärt es. Übrigens, schaut mal, heißt es, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist, was sie gedacht haben. Ihre Gedanken, oh, Jesus ist nicht da, oh, wir werden verfolgt, oh. Was hat das Traurigkeit bewirkt? Darum das Herz. Jetzt sagt aber uns so gut, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn aber ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde, der Gerechtigkeit und vom Gericht. Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hört, wird er reden. Und das Kommende wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen und von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von den Meinen nimmt und euch verkündigen wird. So, Jesus sagt, ich muss gehen. Himmelfahrt, wichtig. Ich muss mich zu Rechten Gottes setzen. Ich muss alle Macht und Herrschaft an mich nehmen. Und ich werde diese Herrschaft ausüben. Wie? Der Vater wird mir seinen Geist geben. Und wisst ihr was? Ich gebe ihn euch.
Ich gebe ihn euch, er kommt zu euch, ich lasse euch nicht allein. Er wird euer Beistand sein, er wird euch helfen, was? Die Gebote zu halten. Das heißt, mich erkennen, die Wahrheit, und in dieser Wahrheit einander lieben. Der Geist wird das tun, das ist ein Versprechen. Und wisst ihr, was Jesus in diesem Kontext, in allen diesen Kapiteln immer wieder sagt? Bittet und ihr werdet empfangen. Immer wieder sagt, und dann müsst ihr nicht mehr selbst oder mich, ihr könnt den Vater direkt bitten. Warum? Freimütigkeit. Und er wird das, was ihr bittet, empfangen. Ihr könnt sogar bitten und so tun, als ob ihr schon habt, obwohl es noch nicht mal da ist. Denn Gott will euch das geben. Liebe Geschwister, zum Schluss für heute. Der Anspruch, weiß ich, das ist hoch. Wir sollen einander nicht auf Grundlage unseres Gefühlslebens, sondern einfach in unserer Entscheidung, nicht einfach, sondern nicht einfach eben, aufgrund der Entscheidung und einer Tat sollen wir lieben. Wir sollen einander so behandeln, als ob wir sie übelst mögen, obwohl wir nicht so übelst sie mögen. Das ist der Maßstab. Behandeln wir einander so, wie Gott uns behandelt, das ist der Maßstab. Behandeln wir einander wie Christus. Wie willst du, dass Gott dich behandelt? Willst du, dass Jesus dir die Schuld zurechnet? Willst du das? Willst du, dass Jesus jeden Tag dir die Schuld an deine Schuld erinnert? Willst du das? Willst du, dass Jesus jeden Tag sagt, hey, du Versager? Willst du das? Keiner will das, oder? Wenn wir das nicht für uns wollen, warum wollen wir das für die anderen? Wir können mit den anderen dann auch nicht so umgehen. Damit wir das nicht vergessen, damit wir auch so denken, brauchen wir den Heiligen Geist. Brauchen wir den Beistand. Aber das ist kein Automatismus. Du bist ein Kind Gottes und hast den Geist bekommen und denkst, ja, jetzt automatisch denke ich so und handle ich so. Nein, Gott will erbeten werden. Er will, dass du hingehst und sagst, Vater, ich will den XY so sehen, wie du ihn siehst. Bitte schenk mir deine Augen. Erbeten werden. Fang bei den Schlimmsten an. Das ist mein Vorschlag, dann wird es immer einfacher. Nimm einen Namen, nimm eine Person und bring sie im Gebet zum Herrn und bitte ihn in Freimütigkeit, im Wissen deiner Vergebung, dass du ihn so annehmen kannst, wie Christus dich angenommen hat. Und dieses Gebet kann er nicht ablehnen. Das wäre nämlich gegen seinen Willen. Das ist in seinem Willen und er wird es tun. Er wird es tun. Ich traue mich, das echt so prophetisch zu sagen. Aber nicht, weil ich es mir denke oder hoffe, weil es hier steht. Und ich glaube seinem Wort. Ich glaube seinem Wort. So, Jesus ist aufgefahren, um das möglich zu machen, dass du und ich einander so lieben können, wie er uns liebt. Darum ist er in den Himmel gefahren. Darum heißt es, und jetzt vertritt es Beistand. Er ist beim Vater und macht das möglich, sendet seinen Geist, damit es tun können. Wie herrlich ist das? Es ist gut, dass ich gehe und dann sende ich euch den Geist. Er kam. Wir werden in 10 Tagen Pfingsten feiern und da werden wir das eben feiern, dass er kam. Aber Pfingsten ist schon über 2000 Jahre zurück. Die Quelle der Kraft ist da, liebe Geschwister. Ich ermutige euch, nutzt sie. Nutzt sie. Sorry, wenn ich das so schließe. Was liegt bei uns am brachesten in unserem geistlichen Leben? Das Gebetsleben. Und dann wundern wir uns, warum uns Liebe mangelt, warum uns Kraft mangelt. Das ist aber das Nötigste. Mann, wie schwer. Aber das brauchen wir. Amen.